Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Schönen guten Morgen. Wir lernen heute eine Frau kennen, die schon früh ihre Bestimmung gefunden hat, könnte man sagen. Ursula Enders setzt sich seit Jahrzehnten für die Aufdeckung sexueller Übergriffe und sexueller Gewalt ein. Und sie kämpft für die Opfer. Mitte der 80er Jahre nämlich hat sie die Beratungsstelle Zart Bitter gegründet. Eigentlich müsste Ursula Enders längst in Rente sein, aber das Thema erlaubt das offenbar nicht. Sie ist nämlich nach wie vor politisch unterwegs. Herzlich willkommen in Deutschlandfunk Kultur, Frau Enders.
Ja, guten Morgen.
Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Dem Bundesland Nordrhein-Westfalen helfen Sie, das Landeskinderschutzgesetz zu überprüfen. Vor 2 Jahren ist das nämlich in Kraft getreten. Ist da was in Bewegung gekommen?
Das Kinderschutzgesetz in NRW ist wirklich so wie eine Kernsanierung des ganzen Bereichs zum Kindeswohl. Das ist vor Jahrzehnten und in den letzten 30, 40 Jahren wirklich sehr antiquarisch gewesen. Und in NRW haben sich nach Lüchte, Bergisch Gladbach und Münster wirklich alle Kräfte zusammengerauft und eine wirkliche Kernsanierung des Kinderschutzes hier in die Wege geleitet.
Wenn Sie sagen Kernsanierung, was ist denn dann so ein Teil, wo Sie sagen würden, das ist jetzt echt anders und damit wird auch was bewirkt?
Ja, zum Beispiel, dass es ein flächendeckendes Angebot für Betroffene sexueller Gewalt gibt. Das ist zwar noch viel zu wenig, weil es oft nur einzelne Personen sind, aber das öffentliche Bewusstsein hat sich sehr verändert. Die Schulen sind verpflichtet, wirklich Schutzkonzepte zu erstellen. Die Jugendämter haben neue Vorgaben. Und was wir vor allen Dingen haben, ist einen absolut qualifizierten Landtag zu dem Thema. Da haben sich nämlich alle Parteien zusammengerauft und wirklich gemeinsam sich Fälle angeguckt, Ideen entwickelt und sie kämpfen gemeinsam.
Ich finde das sehr schön, dass wir unsere Sendung, unsere Stunde heute mit so ein bisschen so einem positiven Eindruck erstmal schon mal beginnen. Ursula Enders hat vor bald 40 Jahren die Kontakt- und Informationsstelle Zart Bitter gegründet. Was für eine Persönlichkeit hinter so einem jahrzehntelangen Kampf gegen sexuelle Gewalt steckt, das lernen wir kennen. Wir lernen Ursula Enders in dieser Stunde kennen im Deutschlandfunk Kultur. Frau Enders, sind Sie zufrieden mit sich selbst?
Im Großen und Ganzen ja. Also ich habe zumindest das Gefühl, ein sinnvolles Leben zu führen und vieles zu bewegen. Ich bin natürlich mit vielen Dingen nicht zufrieden, weil ich genau wie jeder andere Mensch Fehler mache, dass ich immer wieder an meine Grenzen stoße. Aber genau diese Grenzen wahrzunehmen und dann immer wieder gemeinsam mit anderen zu überlegen, was können wir verbessern. Ich glaube, das ist etwas, was anderen wiederum zufrieden macht.
Ja, was einen zufrieden macht. Und mir geht es auch vor allem auch so um dieses Selbstbewusstsein. Sie sind 1953 in Olpe geboren. Sind Sie zum Selbstbewusstsein schon erzogen worden?
Ja. Ich habe sozusagen in den ersten 6 Lebensjahren eine mehr oder weniger paradiesische Kindheit erlebt, in einem riesen Verwandtschaftssystem, in einem ganz großen Geschäftshaushalt, wo ich das älteste Mädchen war und ungemein gefördert worden bin. Vor allen Dingen von der Generation meiner Großmutter. Da lebten in meinem Ort 19 Schwägerinnen und Schwestern meiner
19
Schwägerinnen und Schwestern, ja, weil die waren ja alle verheiratet in der Gegend. Meine Oma, die hatte 10 Geschwister. Und das waren alle Handwerksbetriebe, Zimmerleute und so weiter und so fort. Und die Frauen hatten wirklich die Betriebe durch den Krieg gebracht. Und ich war das älteste Mädchen dieser Verwandtschaft. Und von daher habe ich natürlich unendlich viel Aufmerksamkeit bekommen, Zuwendung. Und alle guckten immer, da kommt das Schlepperchen aus der Warnstraße. Und waren einfach erfreut, mich zu sehen.
Aber ich finde das auch ganz interessant, wo Sie sagen, also gerade, Sie betonen ja die Frauen, weil ich dachte, so Selbstbewusstsein, Durchsetzungskraft in den 50ern bei Frauen ja nicht unbedingt gefördert. Aber Sie sind mit starken Frauen aufgewachsen.
Absolut. Und ich habe 4 Brüder, kleinere Schwestern noch. Und in meiner Nachbarschaft wohnten nur Jungs. Und von daher habe ich auch noch so ein Stück männliche Sozialisation mitbekommen, weil ich mit denen Buden gebaut und mit denen rumgetobt habe. Mhm. Und insoweit habe ich da sehr viel Glück gehabt.
Das klingt alles in allem nach einer sehr, sehr schönen Kindheit. Sie haben aber irgendwie gesagt, bis 6 Jahre. Ja. Und ich weiß, dass Ihr Vater durchaus gewalttätig war. Sie sprechen da nämlich offen drüber.
Ja, mein Vater hat meine Brüder geschlagen. Und zum Beispiel einmal hatten wir großes Glück, da kam eine Nachbarin, die hatte das durchs Fenster gesehen und erklärt, jetzt ist aber Schluss. Und damit waren wir Kinder bestätigt und in uns auch selber sicherer, dass wir den Vater kritisieren durften. Und mich hat er massiv sexuell missbraucht, im Alter von 6 Jahren. Das war mir immer bewusst, ich hatte die ganzen Bilder im Detail.
Als Kind war Ihnen das auch schon bewusst? Das ist nicht richtig, was der Papa da macht.
Ja, ich war ja verletzt und ich wusste das auch. Und ich habe dann am nächsten Tag meine 2 älteren Brüder und die Jungs aus der Nachbarschaft geholt und denen Stöcke gegeben und Kleiderbügel und habe gesagt, da war ein Mann, der hat mir wehgetan, den müsst ihr vertreiben. Und die Eltern dürfen das nicht mitbekommen. Mhm. Die haben das natürlich mitbekommen, wenn so eine Kinderhorde durch Hof und Haus und Nachbarschaft rumschreit. Da war einer, der hat der Ursula wehgetan. Und der hat nie wieder gewagt, mich anzupacken.
Das ist ja echt eine Geschichte, weil Sie haben als Kind sich zur Wehr gesetzt, aber haben natürlich nicht gesagt, wer das war.
Ja, ich war immer schon, glaube ich, sehr pfiffig. Mhm. Und ich konnte das sehr genau einschätzen. Ich bin mir auch sicher, dass meine Mutter und meine Oma die Verletzung mitbekommen haben. Die haben auch ein Stück Schutz gewährleistet, indem ich dann in ein Schlafzimmer, mein Kinderzimmer wurde, wo Holzdielen waren. Und immer wenn abends dort jemand lief, dann klopfte meine Mutter unten gegen das Heizungsrohr.
Also nach dem Motto, ich merke was.
Ja, aber gesprochen wurde dann natürlich nicht drüber. Das war natürlich so. Und ich habe dann aber mit 13, 14 Jahren sehr darauf geachtet, meine jüngeren Geschwister zu schützen. Und habe als oft auch nächtelang wach im Treppenhaus gesessen. Oder einer meiner Brüder hat aus Fischertechnik eine Alarmanlage gebaut. Und wenn nachts jemand die Treppe hochging, dann läutete die. So haben wir als Kindergruppe, ohne darüber offen zu sprechen, aber doch uns gegenseitig geschützt. Und das ist auch die Kraft, aus der ich heraus heute diese Arbeit machen kann.
Ja, aber ja, irgendwie auch traurig, oder? Dass Sie eben nicht mit Erwachsenen, also dass Sie eigentlich nicht drüber sprechen konnten.
Ich würde eher sagen, ich brauchte nicht drüber zu sprechen. Also ich habe da eine ganz andere Sichtweise zu, weil, und das ist auch die Sichtweise in meiner Arbeit immer gewesen, ich habe vorrangig mit sehr jungen Opfern gearbeitet, also das Jüngste war 18 Monate, die sich mir anvertraut hat über eine Puppe, die sie immer wieder im Vaginalbereich verletzt hat. Hm. Das sind Sachen, die man versteht und verstehen muss. Und für mich war es aber immer so, auch bei den Kleinen, dass ich gesagt habe, auch Knochenbrüche können bei kleinen Kindern schneller zusammenwachsen. Und wenn die Kinder in Beratung kamen oder sind, ich kriege das ja auch heute noch mit, dann denke ich immer, gut, dass sie da sind, jetzt können wir was machen. Was mich belastet, das sind die vielen Fälle, von denen ich weiß und die ich mitkriege, die keine Hilfe bekommen. Aber nicht die unmittelbare Arbeit mit Betroffenen, weil ich kenne sehr viele Betroffene, die sich selber auch geschützt haben. Und natürlich kann kein Kind sich alleine schützen, aber ich war ja nicht alleine. Ich hatte ja die Solidarität der Kindergruppe. Und Kindergruppen sind sehr stark. Und wenn dann rundherum einige Erwachsene sind, die die Gruppen verstehen, dann haben wir schon 80% geschafft.
In dieser Stunde geht es im Deutschlandfunk Kultur um sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Die Mitbegründerin der Kontakt- und Infostelle Zartbitter, Ursula Enders, ist hier bei uns zu Gast. Und ich lese jetzt einfach mal so eine Definition vor der unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen sexuellen Kindesmissbrauchs. Und da steht, sexuelle Gewalt ist jede sexuelle Handlung, die an Kindern und Jugendlichen gegen deren Willen vorgenommen wird oder der sie aufgrund körperlicher, seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen können. Bei Kindern, also unter 14-Jährigen, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sie sexuellen Handlungen nicht zustimmen können. Sie sind immer als sexuelle Gewalt zu werten, selbst wenn das Kind vermeintlich damit einverstanden wäre. Das ist die Definition, die gültig ist. Kinder erzählen ja nicht unbedingt davon, was ihnen so passiert ist. Wie, Frau Enders, soll die Umwelt aufmerksam werden? Was sollte die Umwelt aufmerksam machen?
Also ich wehre mich sehr dagegen, zu gucken, welche Hinweise Kinder geben.
Okay.
Weil das ist nicht der richtige Weg. Das ist immer der Weg der Funktionäre und der Leute, die weniger mit Kindern arbeiten. Was die eigentliche Frage ist, wie erweise ich mich als vertrauenswürdig? Und das geht zum Beispiel dadurch, dass wenn eine Lehrerin am Schulhof sieht, dass ein Kind ein anderes Kind die Hose runterzieht, dazwischen geht und aktiv eingreift. Das können Eltern dadurch, dass wenn sie im Supermarkt sind, jemand Fremdes kommt oder auch ältere Leute dem Kind einfach über den Kopf streicht, um zu sagen, soll ich ihn jetzt auch mal über den Kopf streichen? Das ist doch eine persönliche Grenze. Und das ist der springende Punkt, dass ich aktiv im Alltag für Kinder Partei ergreife, dann reden Kinder.
Das finde ich interessant, dass Sie, genau, Sie haben sofort die Verantwortung uns Erwachsenen gegeben, die wir ja auch haben, genau. Also das finde ich jetzt gut, dass Sie diesen Hinweis so schnell, also ich frage nach den, was muss ich beim Kind beachten? Und Sie sagen, nein, du musst überhaupt die Vertrauensperson sein. Sie sind ja in Ihren ersten Berufsjahren selber Lehrerin gewesen.
Ja.
Und sind, soweit ich gelesen habe, auch mal mit so einem Fall konfrontiert worden.
Mit mehreren Fällen bin ich konfrontiert worden.
Und wie ging das?
Ja, also der erste Fall war ein Schüler meiner Klasse, der mir anvertraute, dass er von seiner Mutter missbraucht wurde. Und ich glaube, dass eine Schülerin, die ließ immer Antibabypillen unterm Tisch fallen. Und die war im 8. Schuljahr. Ja, also das waren einfach Sachen, wo ich aufmerksam bin. Und dann habe ich zu der nur gesagt, hör mal, jetzt hoffe ich aber, dass niemand mit dir was macht, was du eigentlich nicht willst. Und mehr braucht man nicht machen. Man muss im Alltag sich immer wieder mit dem Thema präsentieren und eindeutig Partei für Kinder ergreifen. Und wir haben ganz viel Materialien, die wir mit Kindern erstellt haben. Also Wimmelbilder, auf denen ganz viele Situationen sind, in denen Kinder sich wohlfühlen, und andere, wo die persönlichen Grenzen von Kindern auf die unterschiedlichste Art verletzt werden, nämlich zum Beispiel auch mit körperlicher Gewalt oder mit Ausgrenzung oder anderen Dingen. Und die legen wir einfach auf den Tisch in Schulklassen. Und dann sagen wir, kreuz doch mal an, malt mal grün und rot rundherum, wo die Grenzen, persönlichen Rechte und Grenzen geachtet werden und wo die verletzt werden.
Also so selbst überleg mal, was gefällt dir und wo ist auf jeden Fall, was ist nicht mehr deins?
Ja, und nicht nur zu sagen, was ist nicht mehr deins, sondern was siehst du auf dem Bild?
Ja, okay.
Weil ich spreche die nicht direkt an. Weil wenn ich sie direkt anspreche...
Ach so, die Kinder müssen gar nicht von sich sprechen.
Okay. Nein, es ist ganz wichtig, dass man das Gespräch nach außen lagert, auf Bilder und anderen Sachen. Und wenn man dann über die Bilder spricht und sagt, was ist okay, was ist nicht okay und was braucht ihr, um euch hier wohlzufühlen, dann fangen die sofort an zu erzählen. Das ist immer ganz erstaunlich, wenn wir in Schulklassen gehen und immer die Lehrerinnen und Lehrer von sagen, die reden gar nicht. Und wir legen das auf den Tisch. Und es ist nicht selten, dass wir anschließend 4, 5 Betroffene haben, die uns erzählt haben, was sie erlebt haben. Auch zurückliegende Dinge müssen nicht immer aktiv was machen. Und es ist so, dass alle Kinder sexuelle Gewalt mitteilen. Und zwar durch Verhalten, aber auch vor allen Dingen, dass sie es Freundinnen und Freunde erzählen. Sie erzählen es nicht die Erwachsenen. Und wenn wir dann fragen, warum erzählt ihr es nicht den Erwachsenen, dann sagen die, ja, die haben ja eh keine Ahnung davon. Und dann verbieten sie uns alles Mögliche. Und dann sagen die Erwachsenen immer, komm doch zu mir, wenn was ist. Und gucken einen mit so traurigen Augen an. Und das ist etwas, was betroffene Kinder überhaupt nicht vertragen können, wenn Erwachsene dann zusammenzucken und mitleidig werden.
Wissen Sie, was Sie alles erzählen und auch von den Materialien, da würde ich auch gerne noch mehr drüber wissen. Aber ich überlege gerade, als ich Sie eben gefragt habe, als Sie selber Lehrerin waren, das war ja Ende der 70er Jahre,
ja.
Und die ersten Kinder, also dann mit den Kindern ins Gespräch gekommen sind, da gab es ja diese Strukturen überhaupt nicht helfen zu können, oder?
Es gab gar nichts. Es gab gar nichts. Aber ich hatte mit 14 Jahren schon beschlossen, eine Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch aufzumachen. Hm. Weil ich ja mehrere Kinder kannte als Jugendliche. Ja, und dann bin ich ganz schnell Lehrerin geworden, weil ich finanziell unabhängig von meinem Elternhaus sein wollte. Hab nur Pflichtsemesterzahl gemacht und habe dann nebenbei Erziehungswissenschaften noch studiert, Theaterpädagogik und mehrere Therapieausbildungen gemacht und dann genau mein Ziel verfolgt und das auch realisiert. Und wir waren ja auch am Anfang mehrere Betroffene, die sich zusammengefunden haben. Aber es gab erstmal nichts und ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich zum ersten Mal auf die Suche gegangen bin nach einem Angebot. Damals habe ich als Sozialarbeiterin gearbeitet und hatte in einem Jahr 10 Familien, in denen ich sexuelle Gewalt beobachtet habe. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und bin in Münster bei Pro Familia gelandet. Mhm. Und dann haben die mir gesagt, ja, es war 83. Hier war neulich schon mal eine Diplompädagogin, die was aufbauen will. Und dann war das eine Frau, die ich kannte. Denn die wohnte in dem gleichen Haus, eine Etage unter mir, genau in dem Zimmer unter mir, in der WG. Und das war für mich so berührend, weil sie war so nah und vorher so weit weg gewesen. Ja. Und wenn man einmal anfing, auch Anfang der 80er Jahre, über das Thema zu sprechen, dann kriegte man überall die Geschichten erzählt und die Erlebnisse. Deshalb bin ich auch von Münster nach Köln gezogen, weil ich überall angequatscht wurde. Ich konnte überhaupt nicht mehr mich frei bewegen, weil jeder kannte mich mit dem Thema und ich in Kneipen überall Lebensgeschichten erzählt bekam. Aber das ist nicht schwer, mit Betroffenen in Kontakt zu kommen, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt und wenn man aufhört, sie nur als Opfer wahrzunehmen.
Erfahrungen im Kampf gegen sexuelle Gewalt. Ursa Enders hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen über das Thema sexuelle Gewalt und Ihren Kampf dagegen, Frau Enders. Sie haben Zartbitter Münster erst gegründet, später dann nach Ihrem Umzug Zartbitter Köln. Warum eigentlich Zartbitter? Was hat das
von mit Zart war ich, bitter war's. Das war die Zeit, wo man alle diese blumigen Namen hatte. Zartbitter ist eigentlich eine Bezeichnung gewesen, die Betroffene sofort verstanden haben. Und deshalb haben wir uns in Münster damals dazu entschieden. Als ich nach Köln gezogen bin, da gab es hier eine große Veranstaltung gegen sexuelle Gewalt. Das war das erste große Hearing in Deutschland. Und wir hatten uns gegründet als berufliche Selbsthilfe, als Frauen und Männer, die im Beruf damit arbeiteten. Und wir wollten Fortbildungen anbieten und Fachberatung. Und dann waren wir im WDR und der WDR brachte dann die Mitteilung, dass wir uns immer dienstags um 17 Uhr treffen. Aha. Und beim nächsten Treffen saßen 19 betroffene Frauen auf dem Fußboden in einem kleinen Raum. Okay. Und dann haben wir gesagt, so, das ist es jetzt. Wir haben eine Beratungsstelle zu gründen.
Also Fortbildung allein reicht da gar nicht. Die Betroffenen sind da.
Ja, und wir sagen immer, wir sind das Projekt, was mit den Füßen gefordert ist, worden ist. Wir haben damals sowohl Angebote für Erwachsene aufgebaut, Selbsthilfe, aber der Schwerpunkt war immer Jugendhilfe bei uns.
Übrigens haben Sie, das will ich nur unseren Hörern nochmal sagen, ja auch zeitgleich ein Buch geschrieben, eben mit diesem Titel Zart war ich, bitter war's. Jetzt hat es diverse Auflagen.
Ja, unendlich viele.
Und ist immer noch eine Handreichung, die aktualisiert wird. Vielleicht erinnern Sie sich, ich habe ja gerade diese aktuelle Definition vorgelesen, also was sexuelle Gewalt bedeutet. Da geht es darum, dass Kinder unter 14 diesen Handlungen nicht zustimmen können und sie deshalb als Übergriffen bzw. Gewalt gesehen werden. Damals, als Sie Zartbitter gegründet haben, da war das ja noch ganz anders. Da hat man ja teilweise ganz anders über Pädophilie gedacht, teilweise auch in Wissenschaft und Politik. Hat sie ihre Beratung nicht auch ganz schön zur Wehr setzen müssen?
Ja, weil uns war von Anfang an ziemlich klar, dass es Pädosexuelle gibt. Und zwar vor allen Dingen eine pädosexuelle Lobby in der Wissenschaft. Und wir hatten bei uns relativ viele Fälle auch. Und zwar über die Kinderrechtsbewegung der damaligen Zeit. Die nämlich forderte, dass Kinder ein Recht auf Sexualität mit Erwachsenen hätten und dass es Kindern nicht schade. Ja, und das ist ein Punkt, wo wir uns ziemlich engagiert haben. Und ich habe über viele Jahre die Pädosexuellen-Lobby in der deutschen Wissenschaft recherchiert und dazu auch publiziert. Und das war schon eine sehr anstrengende Zeit, weil das natürlich zu vielen Prozessen geführt hat, die ich alle gewonnen habe, also juristische Auseinandersetzungen.
Aber man muss den Prozess erstmal führen, ne?
Ja, genau. Ja. Aber was das Anstrengendere war, dass diese teilweise Wissenschaftler auch noch vernetzt waren, zum Teil mit Strukturen des organisierten Verbrechens und der Pornoproduktion. Und das war natürlich eine Zeit, wo man selbst sehr oft bedroht wurde. Da habe ich oft neben mir gestanden und nicht gewusst, wie ich da wieder rauskomme. Und Gott sei Dank ist das bitte eine ganze Gruppe gewesen, ein ganzes Netz. Ich war immer vorne, weil ich hauptamtlich auch war. Aber es ist eigentlich ein sehr eng gewachsener Freundeskreis gewesen mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen, auch im juristischen Bereich. Ach so. Und es gab immer eine super Hängematte, dass man sich geschützt fühlte und auch beschützt wurde.
Beschützt auch wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Wenn Sie sagen Morddrohungen.
Ja, mussten ja Sie wer zum Beispiel sehr viel für meinen persönlichen Schutz getan hat, war Angela Merkel oder Münte Fähring. Das waren Persönlichkeiten, die auch sich dann engagiert haben. Und zum Beispiel Angela Merkel ist dann öfters mit mir an die Öffentlichkeit gegangen. Das war laut Empfehlung der Polizei ein ziemlich guter Schutz. Also solche Sachen mussten wir einfach machen damals. Mhm. Heute leben wir sehr unbedroht und das ist auch sehr schön so. Ja, auch nicht mehr aushaltbar.
Wäre nicht aushaltbar, aber wie ist es dazu gekommen?
Ja, der größte Erfolg ist das gewachsene öffentliche Bewusstsein. Mhm. Und wir haben natürlich auch noch was anders gemacht. Wir sind von Zartbitter aus mit den harten Geschichten, die bei uns schon immer waren, nie an die Öffentlichkeit gegangen. Weil wir immer gesagt haben, wir müssen dafür sorgen, dass wir die Solidarität der Bevölkerung haben. Und wir sind immer an die Öffentlichkeit gegangen mit unseren Präventionssachen. Sehr viel arbeiten wir mit Illustrationen von der Dorothee Wolters seit 30 Jahren. Oder bei uns beschäftigt ist auch Ecki Pieper. Das ist der Sänger aus der Kölner Stunksitzung und Karnevalist. Bei uns sind sehr viele Comedians, die unsere Theaterstücke machen. Und das bedeutet, dass wir uns nach außen immer präsentiert haben auf eine Art und Weise, dass wir die Menschen nicht verschreckt haben, sondern Lebensfreude vermittelt haben. Und von daher haben wir unendlich viel Solidarität gekriegt.
Da haben Sie jetzt ein gutes Stichwort geliefert. Wir haben nämlich einen Song, der aus einem Ihrer Theaterstücke kommt. Und da hören wir jetzt mal ein Stück.
Sag nicht, das ist doch nur Spaß, wir zumindest können nicht lachen. Harmlos ist es überhaupt nicht, so gemein sind all die Sachen.
Abschätzige Blicke, dämlich grinsen, pfeifen, glotzen.
Oder heimlich Fotos machen oder Filme echt zum Kotzen.
Fass mich bloß nicht an, wenn ich nicht will.
Ein Stopp,
das muss doch reichen, auch ein Laster fällt für mich ganz klar zu denen, ich will nicht zeichnen. Mischt euch bitte ein.
Seht ihr mal Menschen in Bedrängnis?
Doch macht das nicht allein.
Weil aus Maul nicht gut für'n Tarn ist.
Stoppt doch die, die glauben,
nur weil sie mehr Macht besitzen,
können sie sich erlauben,
Menschen einfach auszunutzen.
Aber sicher, aber sicher, aber sicher das. Aber sicher, sicher wollen wir was. Wir wollen unsere Art zu leben, eben nicht aufgeben und wir hassen die.
Aber sicher, ein Song, der in der Arbeit von unserem Gast Ursula Enders entstanden ist. Erzählen Sie mal, was ist Aber sicher für ein Song?
Aber sicher ist ein Song, in dem Jugendliche mitgeschrieben haben, wo sie einfach sagen, sie wollen sich sicher in den Orten bewegen, sie wollen nicht belästigt werden, sie wollen ihre Räume haben und ihre Freiräume haben und sie wollen, dass quasi sexuelle Gewalt gestoppt wird.
Also da haben wir wieder auch das Thema vom Anfang, den Kindern und Jugendlichen auch eine Handlungsmöglichkeit geben, die vielleicht erstmal gar nichts mit ihnen persönlich zu tun hat, sondern wo sie Gedanken und Gefühle äußern können überhaupt.
Bei uns entsteht alles unter Partizipation, also unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Sie wissen sehr viel genauer, welche Informationen sie brauchen. Und das ist eigentlich der Kern unserer Arbeit.
Theaterarbeit in Kitas und Schulen. Sie sagen selber, dass sie über 1,6 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen erreicht haben. Mit der Förderung sieht es aber nicht so doll aus.
Also wir haben für unsere Theaterarbeit außer einmal 17.000 Mark für eine Produktionskostenhilfe noch keinen Pfennig öffentliche Förderung bekommen.
Und Mark sind schon eine Weile her.
Ja, aber wissen Sie, wir werden oft gebucht. Wir haben allein im letzten Jahr nach Corona es wieder alles in die Gänge bekommen und hatten 350 Spielstätten mit vier Stücken. Wir sind das größte Kinder- und Jugendtheater in NRW, neben ein, zwei anderen. Das heißt, wir finden oft auch, weil wir halt mit dieser Lebensfreude haben, Sponsoren und Spender, die uns unterstützen. Und darüber finanzieren wir die Hälfte unserer Arbeit.
Sagt Ursula Enders. In dieser Stunde geht es um den Kampf gegen sexuelle Gewalt. Die Bundesinnenministerin hat im Juli folgende Zahlen veröffentlicht. Im Jahr 2023 registrierten die Strafverfolgungsbehörden 16.375 Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern. Im Fünfjahresvergleich seit 2019 bedeutet das einen Anstieg von rund 20%. Und dies ist das sogenannte Hellfeld. Unser Gast Ursula Enders hat schon in den 80er Jahren eine Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt mitgegründet und sie will noch auf eine andere Gruppe hinweisen.
Weil die meiste sexuelle Gewalt wird durch Kinder und Jugendliche verübt. Also die größte Tätergruppe sind männliche Jugendliche von 14 bis 19 und die sind bisher polizeilich kaum erfasst worden, weil es kaum angezeigt worden ist.
Wie gehen Sie damit um bei Zartbitter?
Das sind über die Hälfte unserer Fälle. Wir haben vor allen Dingen sehr viele Fälle massiver Gewalt von Kindern im Vorschulalter, die teilweise 6, 7 Kinder schon massive Gewalt zugefügt haben. Und das ist so das Thema, wo wir sehr drauf spezialisiert sind, weil wir wirklich ganz sanft und vorsichtig dann in den Institutionen anfangen zu arbeiten, mit den Pädagogen, mit den Kindern, mit den Eltern. Oft auch gar nicht, dass wir erstmal die Fakten benennen, sondern unter Prävention arbeiten. Und dann haben wir manchmal 20, 30 betroffene Kinder in einer Einrichtung.
Die Täterkinder oder Täterjugendlichen, ist denen klar, was sie tun?
Wir haben drei verschiedene Ursachen. Wir haben einmal welche, die selber belastet sind, die wirkliche Täterverhaltensweisen, also grenzverletzende Verhaltensweisen entwickelt haben auch. Das ist die zweite Gruppe. Und wir haben ein großes Ausmaß sexueller Gewalt durch grenzverletzende Gruppennormen. Das nämlich über, zum Beispiel haben wir sehr viel sexuelle Gewalt in 5. Klassen, wenn sich die Klasse neu zusammensetzt. Und dann wird über Gewalt quasi die Klassenhierarchie bestimmt. Und wenn da nicht eingegriffen wird, dann verfestigt sich das. Und dann haben wir manchmal in Klasse 7 und 8 richtig massive Gewaltstrukturen. Und was wir machen, ist ganz viel Präventionsarbeit. Wir bitten alle bei sexuellen Übergriffen durch Kinder sehr früh zu kommen, weil man dort oft noch über eine gute Pädagogik sehr viel korrigieren kann. Und nicht jeder oder jedes Mädchen, wir haben eine Zunahme sexueller Gewalt, auch durch jugendliche Mädchen, als Babysitter, aber auch digitale Gewalt. Und nicht jede dieser Jugendlichen, ob weiblich oder männlich, entwickelt langfristig Täterstrukturen. Aber wenn wir die Gruppennormen nicht korrigiert bekommen, sind sehr viele Kinder traumatisiert, weil sexuelle Gewalt durch Gleichaltrige zu erleben, ist oft genauso belastend wie durch Erwachsene.
Das, was Sie ansprechen, erfordert ja vor allem, dass die Institution, also in dem Fall eben Schule oder vielleicht Sportverein, wo es auffällt oder wie auch immer, überhaupt diese Institution, dass die wachsam sind und dass sie zugeben, dass ein Problem beherrscht. Ich würde gerne noch auf eine andere Tätergruppe kommen, nämlich auf diejenigen, die als Erwachsene in diesen Institutionen arbeiten. Das ist ja auch ein Feld, mit dem Sie sich ganz massiv auseinandergesetzt haben und wo dann vielleicht in einer Schule oder in einer Kita oder in einem Sportverein gesagt wird, oh, mein Kollege soll Täter sein, das kann ich ja überhaupt nicht glauben. Das ist ja eigentlich eine menschliche Reaktion, oder?
Ja. Das finde ich auch. Ich habe ja selbst einen Kollegen gehabt, der missbraucht hat in der ehrenamtlichen Arbeit. Und das habe ich auch nicht wahrgenommen. Ich hätte die Hinweise heute verstanden. Und ich finde es sehr gut, dass mir das passiert ist. Deshalb bin ich nicht arrogant. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, hier bei uns in der Einrichtung ist, ich habe es nicht mitbekommen, dann weiß ich, dass ich auch als Beraterin bescheiden sein muss und nicht überheblich werden darf und mit den Menschen ins Gespräch gehen muss und mit ihnen überlegen muss, wie können wir die Struktur in der Einrichtung auch verbessern, damit Kinder langfristig besser geschützt sind.
Gibt es denn Institutionen oder gibt es Strukturen, die sowas befördern? Oder gibt es eine Struktur, die man sich geben kann, die eben hilft, gegen also sowas zu verhindern?
Ja, wir sind ja gerade dabei, Kinderrechte Schutzkonzepte zu erstellen. Und zwar, dass Kinder schon beim Eingang in die Institution über ihre persönlichen Rechte informiert sind. Kinder sind meist nur über die UNICEF-Rechte informiert. Keine Kinderarbeit, gesundheitliche Fürsorge und. Und wir informieren die über die persönlichen Rechte in der Einrichtung. Nämlich, dass niemand von ihnen ein Bild ohne ihr Einverständnis posten darf. Dass sie das Recht haben, sich wohlzufühlen. Und was vor allen Dingen wichtig ist, sie müssen informiert werden über die Beschwerdemöglichkeiten. Und die Einrichtungen müssen ihnen schon am Anfang sagen, wenn das nicht okay ist und deine persönlichen Grenzen verletzt sind, du darfst dich auch außerhalb unserer Einrichtung beschweren, dann das und das sind unsere Kooperationspartner und die kommen und unterstützen dich dann. Und das funktioniert.
Ich habe bei Ihnen eben auch gelesen, dass zum Beispiel autoritäre Leitungsstrukturen oder so starke Abhängigkeiten, persönliche Abhängigkeiten natürlich ein Netz bilden, wo dann keiner den anderen anschwärzt, sage ich mal in Anführungsstrichen.
Das haben wir oft. Wir haben es oft, es gibt, dass bestimmte Strukturen Täter anlocken, sag ich mal. Nämlich zum Beispiel Institutionen mit sehr autoritären Strukturen, wo es kaum Mitbestimmung gibt. In Einrichtungen, in denen Kinder noch nach traditionellen Rollenmustern erzogen werden. Denn dort sind vor allen Dingen männliche Opfer nicht in der Lage zu sagen, was ihnen zugefügt wurde. Das passt nicht zum Männlichkeitsbild. Das ist genau, wo man im Rahmen der institutionellen Schutzkonzepte oder der Kinderrechte-Schutzkonzept wirklich ansetzt und dort Projekte macht, informiert, präsent ist. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir haben Schulen gehabt, in denen sehr viel sexuelle Gewalt war und denen wir heute kaum noch welche haben.
Was mich noch interessieren würde, wenn so ein Verdacht aufkommt. Also es ist ja die größte Angst eigentlich und die ich ehrlich gesagt total nachvollziehen kann, dass ein unschuldiger Mensch unter Verdacht gerät und dieser Verdacht an ihm hängen bleibt. Und der ist ja beruflich, wenn er im pädagogischen Bereich arbeitet, ist er ja erledigt. Wie ist mit so einem Verdacht also umzugehen? Wie geht man auch mit dieser Angst um?
Ja, erstmal muss man sehr, sehr langsam arbeiten, also gucken, wie man Kinder schützen kann. Aber man darf mit der Vermutung, ich spreche auch lieber von Vermutung und nicht direkt vom Verdacht, darf man mit der Vermutung nicht hausieren gehen, sondern muss wirklich sorgfältig gucken. Weil wir sehr oft erleben, dass am Anfang die Vermutung sich gegen eine Person richtet und hinterher stellt sich heraus, es ist jemand ganz anderes. Und wenn zum Beispiel jemand wirklich zu Unrecht verdächtigt worden ist, da müssen Schulen und Einrichtungen auch wirklich aktiv die Rehabilitierung dieser Menschen betreiben. Und zwar auch öffentlich sagen, hier war ein falscher Verdacht im Raum. Und das muss man auf eine Art und Weise machen, dass die Betroffenen nicht bloßgestellt werden. Denn meistens haben die Kinder tatsächlich was erlebt, aber durch andere Personen.
Also das heißt, der Vermutung oder der Äußerung eines Kindes aber immer erstmal Glauben schenken.
Ich glaube immer, dass dort was ist. Aber ich glaube nicht immer, dass die Fakten eins zu eins übereinstimmen. Und wenn wir aber sexuelle Gewalt in Institutionen haben, dann haben wir es in der Regel so, dass mehrere Kinder betroffen sind. Es ist ganz selten, dass nur ein Kind betroffen ist. Und ich frage dann zum Beispiel, gucke ich, ob es vor 3-4 Jahren schon mal Schülerinnen gab, die eine ähnliche Vermutung geäußert haben. Und darüber kann man es oft belegen. Man muss sehr sorgfältig sein, man muss sehr sachlich sein und darf sich vor allen Dingen nicht emotional so verstricken lassen. Und wir machen das so, dass ein oder zwei Kollegen sich bei uns um die Betroffenen kümmern. Und ein Kollege und ich, wir begleiten meist die Institutionen, damit wir durch diese Trennung mehr Sicherheit haben, dass wir nicht verstrickt sind.
Die letzten Minuten im Gespräch mit der Zartbitter-Gründerin Ursula Enders. Sie hat uns ja viel erzählt über die Arbeit und die Erfahrung bei Beratung und Hilfe zum Thema sexuelle Gewalt, wo viele Kämpfe sind. Frau Enders, sind natürlich auch Niederlagen. Wie gehen Sie denn mit denen um?
Ach, ich glaube, indem ich schreibe. Also ich habe zum Beispiel, auch wenn ich in Fällen Niederlagen habe oder auch politische Niederlagen, dann fange ich an zu schreiben und darüber verändert man die Welt.
Nicht nur die Sicht von einem selbst, sondern letztlich auch die Welt. Was würden Sie sich für Ihre Arbeit wünschen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten?
Ich wünsche einfach, was wir auch haben, viel Spaß. Und ich würde allen Menschen wünschen, dass sie die Energie und Freude, die es machen kann, mit Kindern offen zu dem Thema zu arbeiten, einfach, dass sie die spüren.
Ursula Enders, Dankeschön für das Gespräch.